WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide.
Hallo und willkommen. Fotofallen, das sind sehr praktische Forschungsassistenten, weil sie so geduldig warten, bis ihnen das richtige Objekt vor die Linse kommt.
Ein Fuchs, eine Forstmaschine und ein Luchs. Und das ist sie, tatsächlich. Wir haben auf der gesamten Fläche des Harzes diese Fotofallen installiert, um systematisch Bilder von Luchsen zu machen. Und das macht es eben auch möglich, sie quasi zu zählen.
Und diese Zählungen, sie zeigen, sie sind wieder da, die Luchse. Und sie sind gekommen, um zu bleiben. Die erfolgreiche Wiederansiedlung von Luchsen im Harz, ein Thema heute hier. Außerdem, warum wir Milch noch gar nicht so lange trinken können, ohne heftige Bauchschmerzen zu bekommen. Die Ergebnisse einer aktuellen genetischen Untersuchung. Am Anfang aber geht es um Corona. Noch ist ja keine Schutzimpfung gegen das neue Coronavirus zugelassen, mit Ausnahme eines russischen Impfstoffs. Der ist den meisten Fachleuten aber nicht so richtig geheuer. Trotzdem beginnen jetzt schon Diskussionen darüber, wie Corona-Impfstoffe später mal verteilt werden sollten. Denn am Anfang wird es ja nicht genug Impfstoff für alle geben. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO und das Kinderhilfswerk UNICEF, die haben angekündigt, dass sie sich dafür einsetzen wollen, dass die Corona-Impfstoffe gerecht auf die verschiedenen Länder verteilt werden. Und auch ein internationales Team von Forschenden hat sich Gedanken gemacht darüber und die dann in einem Paper zusammengefasst, das heute veröffentlicht worden ist. Monika Kunze aus dem WDR 5 Quarks Team kennt die Studie. Monika, über die Verteilung von was zu reden, das es noch gar nicht wirklich gibt, ist das eigentlich sinnvoll?
Naja, in dem Fall schon, denn wir müssen davon ausgehen, dass wir in ein paar Monaten nicht auf einen Schlag Impfstoff für alle Menschen auf der ganzen Welt haben werden. So viel kann man ja in kurzer Zeit gar nicht produzieren. Impfstoff wird also erstmal ein knappes Gut sein, um das viele konkurrieren. Und da ist es schon vernünftig, wenn man sich frühzeitig Gedanken darüber macht, wie man dieses knappe Gut am besten verteilt.
Der WHO und UNICEF geht es dabei um Gerechtigkeit. Ja. Was sagen die Forschenden dazu, die heute ihre Stellungnahme veröffentlicht haben?
Die sagen, dass es nicht reicht, das internationale Verteilen des Impfstoffs einfach nur davon abhängig zu machen, wie viele Menschen in einem Staat leben. Also zum Beispiel festzulegen, jeder Staat kriegt am Anfang erstmal so viel Impfstoff, dass, sagen wir mal, 3% der Bevölkerung geimpft werden können. Das finden die Forscher nicht gerecht, weil das ja bedeuten könnte, dass ein bevölkerungsreiches Land auch dann sehr viel Impfstoff bekommt, wenn es vergleichsweise geringe Probleme mit der Pandemie hat, weil das Land reich ist, weil es gute Krankenhäuser hat und funktionierende Gesundheitsbehörden. Und das Ganze jetzt nochmal andersrum gedacht. Ein bevölkerungsarmes Land müsste mit wenig Impfstoff auskommen, auch wenn es kaum Geld hat und deshalb überhaupt nicht klarkommt mit der Seuchenbekämpfung.
Was wäre denn die Alternative aus Sicht der Forschenden?
Dass man die Länder beim Verteilen des Impfstoffs bevorzugt, die die größten Probleme mit der Seuche haben, weil da gerade viele Menschen sterben oder weil in einem sowieso schon schlechten Schulsystem die Kinder nicht zur Schule gehen können oder weil ein ohnehin schwaches Wirtschaftssystem gerade in die Knie zu gehen droht.
Denken manche vielleicht, ups, auf die Art und Weise werden ja Länder wie Brasilien zum Beispiel bevorzugt, die einfach eine richtig schlechte Seuchenpolitik gemacht haben bislang.
Der Gedanke liegt nah. Da werden die Forscher sehr deutlich. Sie sagen, der Impfstoff ist da, um Probleme zu lösen. Der ist nicht da, um jemanden abzustrafen oder zu belohnen.
Nun ist das ja nur ein Modell. Und letztendlich entscheiden die Staaten ja darüber und auch die Pharmaunternehmen für sich und bestimmt auch, egoistisch.
Ja, bei Amerika sieht man es ja schon so ein bisschen und wir müssen davon ausgehen, dass es Probleme geben wird und nationale Egoismen. Und deshalb ist es ja auch gut, schon früh über die Impfstoffverteilung zu reden und dabei möglichst viele Organisationen und auch möglichst viele Unternehmen mit einzuspannen und einzubeziehen.
Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie der Impfstoff, den es noch gar nicht gibt, auf die Länder der Welt gerecht verteilt werden sollte. Gibt es denn auch schon Vorschläge, wie das innerhalb der Länder dann weitergehen könnte und sollte?
Ja, gibt es auch erste Vorschläge. Und da geht es im Wesentlichen um zwei Fragen. Einmal, ist es sinnvoll, zuerst alle zu impfen, die im Gesundheitssystem arbeiten? Oder kann man in anderen Bereichen vielleicht mehr erreichen mit dem Impfstoff? Etwa in Schulen, wo das mit dem Masketragen ja viel schlechter klappt als im Krankenhaus bei den Ärzten. Und eine zweite Frage noch, welche Altersgruppen sollte man zuerst impfen? Zuerst die jungen Leute, die viel unterwegs sind und das Virus großflächig verteilen? Oder ältere Menschen, für die das Virus besonders gefährlich ist und die geschützt werden müssen. Aber sowas kann man konkret erst entscheiden, wenn man mehr weiß über mögliche Corona-Impfstoffe, welcher von wem vertragen wird, ob so ein Impfstoff zuverlässig schützt oder nur die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Infektion ohne große Blessuren zu überstehen. Das müssen wir also wirklich erstmal abwarten.
Wie sieht das denn bei uns in Deutschland aus? Wird da auch an so einer Strategie gearbeitet, wie man impfstoffgerecht verteilt oder gut verteilt?
Ja, das macht die Ständige Impfkommission. Ihre erste Stellungnahme zu dem Thema ist recht allgemein ausgefallen, aber es wird da drin schon klar, man ist dran an dem Thema und man wird verschiedene Möglichkeiten gedanklich durchspielen.
Wie lässt sich der Impfstoff gegen Corona, den es noch nicht gibt, gerecht verteilen? Einmal auf der ganzen, also global gesehen und innerhalb von einzelnen Ländern. Die Gedanken, die sich Wissenschaftler und Staateninstitutionen dazu gemacht haben, hat Monika Kunze zusammengefasst für WDR 5 Quarks Wissenschaft und mehr. Vielen Dank. Vera Solar mit The Colony hier auf WDR 5. Viele junge Frauen kennen das. Erst fehlt der richtige Kerl, der richtige Partner und dann klappt's im Job vielleicht gerade so mal richtig gut und die Karriere fordert vollen Einsatz und dann, zack, steht der 30. Geburtstag vor der Tür. Und im Freundeskreis, da haben schon viele Kinder oder basteln sogar schon am zweiten, fragt sich, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind und wie lange geht das eigentlich gut mit dem Schwangerwerden? Und wann geht's nicht mehr? Die Fruchtbarkeitskurve von Frauen, die hat sich Anke Riedel aus dem Quarks-Team mal genauer angeschaut. Und ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, wann denn aus biologischer Sicht der beste Zeitpunkt für Frauen ist, schwanger zu werden.
Also rein theoretisch könnten Frauen zwischen der ersten Menstruation in der Pubertät bis zur Menopause mit etwa 50 Jahren schwanger werden. Also der Zeitraum, in dem sie einen Zyklus haben. Das ist die fruchtbare Phase im Leben. Doch die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist in dieser Zeit sehr unterschiedlich hoch verteilt.
Wann ist denn die fruchtbarste Zeit?
Die fruchtbarste Zeit liegt etwa zwischen dem 20. und dem 25. Lebensjahr. Bis zum 30. Geburtstag etwa klappt das mit dem Schwangerwerden bei den meisten noch ganz gut. Da gibt es ungefähr bei jedem vierten Zyklus einen Treffer. Pi mal Daumen. Das ist natürlich bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich.
Also heißt im Idealfall Pi mal Daumen 4 Monate und dann könnte es klappen?
Im Idealfall ja.
Okay, das heißt, es braucht keiner Stress kriegen, wenn es beim ersten Mal nicht hinhaut.
Ganz genau.
Wie alt sind Frauen bei uns in Deutschland denn im Durchschnitt bei der Geburt des ersten Kindes?
Also 2019 waren die Frauen im Durchschnitt 30 Jahre alt. Und dann geht es mit der Fruchtbarkeit schon bergab. In Hamburg waren die Erstgebärenden statistisch gesehen sogar noch ein Jahr älter, 31 Jahre. Und das Alter der Mütter verschiebt sich zwar langsam, aber stetig immer weiter nach hinten. Klar, es muss eben alles stimmen, ne? Der richtige Partner und auch beruflich soll die Auszeit passen.
Nun denken ja viele, es wird erst so ab 40 schwierig, schwanger zu werden. Stimmt das eigentlich?
Ja, nicht ganz. Tatsächlich kann es schon deutlich früher schwierig werden. Ab 35 Jahren sinkt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, um etwa 10% pro Jahr. Und ab 47 Jahren liegt diese Wahrscheinlichkeit dann bei nahezu null. Und in diesem Zeitraum steigt auch die Gefahr einer Fehlgeburt stark an. Heißt, es wird schwieriger, schwanger zu werden und gleichzeitig wird es schwieriger, schwanger zu bleiben.
Woran liegt das?
Ja, was viele nicht wissen, Frauen kommen schon mit ihrer gesamten Reserve an Eizellen auf die Welt. Nach der Geburt werden keine neuen gebildet. Die Anzahl ist genetisch festgelegt, bei der Geburt sind es noch Millionen. Doch schon im Mutterleib sterben die ersten Eizellen den programmierten Zelltod. Und das große Sterben geht nach der Geburt gleich weiter. Nur maximal 400 Eizellen schaffen es überhaupt bis zum Eisprung. Aber nicht nur die Anzahl der Eizellen nimmt im Laufe des Lebens ab, auch die Qualität.
Also heißt im Klartext, auch Eizellen werden älter, also die altern.
Genau, man muss halt bedenken, eine 40-jährige Frau hat auch 40-jährige Eizellen. Da häufen sich dann Fehler, zum Beispiel Chromosomenfehler. Die Fruchtbarkeit endet bei einer Frau also nicht erst, wenn der Eizellpool völlig leer ist, sondern schon deutlich früher, wenn auch die Qualität der Eizellen nachlässt.
Ab wann muss Mann bzw. Frau denn anfangen, sich Sorgen zu machen, ob das mit dem Kinderkriegen überhaupt noch klappt?
Wenn ein Paar etwa ein Jahr lang vergeblich versucht, schwanger zu werden, dann wird es Zeit, mit einer Ärztin oder einem Arzt nach den Ursachen zu forschen. Das kommt natürlich auch auf das Alter der Frau an, ne? Eine 35-Jährige sollte sich vielleicht schon früher ärztlichen Rat holen. Denn auch wenn man sich mit 35 nicht alt fühlt und schon gar nicht so alt für ein Baby, die Eizellen sind schon nicht mehr taufrisch. Das ist irgendwie unfair geregelt und mal generell. Es liegt auch nicht immer an der Frau, wenn es nicht klappt. Es kann auch am Mann liegen, wenn zum Beispiel die Qualität der Spermien nicht so gut ist.
Gibt es denn so eine Pi mal Daumen-Regel? Also wann spätestens mit der Familienplanung begonnen werden sollte, so rein biologisch gesehen?
Also wer auf natürlichem Wege schwanger werden möchte, sollte am besten bis zum 32. Geburtstag loslegen. Statistisch. Okay. Zu diesem Zeitpunkt hat man noch eine 90%, so etwa 90%ige Chance auf ein Kind. Das ist natürlich nicht bei allen Frauen gleich. Und jetzt nochmal eine gute Nachricht für alle, die erst spät mit der Familienplanung loslegen. Eine späte letzte Schwangerschaft scheint mit einer höheren Lebenserwartung verbunden zu sein.
Für das Kind oder für die Frau?
Für die Frau.
Okay. Können Frauen was für ihre Fruchtbarkeit tun?
Ja, das kann man tatsächlich. Also ganz wichtig, nicht rauchen und nach Möglichkeit starkes Übergewicht vermeiden. Genauso starkes Untergewicht. Und es gibt noch mehr Risikofaktoren, zum Beispiel Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente oder auch starke körperliche Belastung, wie zum Beispiel bei Leistungssportlern. Regelmäßige Bewegung ist dagegen gut.
Die biologische Uhr, sie beginnt früh zu ticken, viel früher als viele Frauen denken. Wie lange das mit dem Schwangerwerden klappen kann, hat uns Anke Riedel aus dem Quarks-Team erklärt, hier auf WDR5. Tja, und wenn es dann geklappt hat mit dem Schwangerwerden, hat man direkt ein ganz anderes Problem. Gibt es eigentlich genug Platz für das Kind? Also ich meine, wenn wir jung sind, während der Lehre oder während des Studiums, da kommen wir mit einem kleinen Zimmerchen aus. Später wollen viele dann doch lieber eine größere, schönere Wohnung oder sogar ein Haus, auch wegen der Kinder, damit die Platz und idealerweise auch einen Garten haben zum Spielen. Mehr Platz für jeden, schön für jeden Einzelnen, aber auch irgendwie ein schwieriger Trend, denn Wohnraum ist ja auch knapp, genau gesagt verfügbarer Wohnraum. Es gibt ja gleichzeitig auch genug große Wohnungen und Häuser, die von einem Menschen allein bewohnt werden. Die sind dann auch nicht glücklich drüber, alleine zu sein. Grund genug also für Forschende und für Städte, sich Gedanken zu machen, wie sich Wohnraum künftig besser nutzen lässt. Und zwar so, dass alle zufrieden sind.
Unsere Städte stehen vor enormen Veränderungen. Da ist auf der einen Seite der Klimawandel. Städte müssen grüner werden, mehr Wind muss in die Stadt, mehr Flüsse, Bäche oder Weiher. Auf der anderen Seite ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Es wird voller. Mehr Wohnraum wird benötigt. Das macht den Stadtplanern Sorge. Julia Egenolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stadt Köln.
Wir versuchen, den Flächenbedarf zu verringern. Pro Person ist der Flächenbedarf in Deutschland so, dass er im Moment stetig wächst. Und wir wollen eben versuchen, den Bedarf an Neubauwohnungen zu mindern. Und Flächen zu optimieren, um diesen Neubaudruck zu mindern.
Denn durch Neubauten werden immer mehr Flächen versiegelt. Die Folge: weniger Parks, weniger Gärten, keine Teiche, weniger Frischluft. Dennoch wollen Menschen schöne, große Wohnungen oder gar schöne, moderne Häuser im Grünen, am Rande der Stadt.
Aber wir können uns das nicht auf Dauer so leisten, denn wir haben nur begrenzt Fläche. Und wenn wir einfach unsere Fläche, die wir haben, besser nutzen, im Sinne von zum Beispiel sich ändernden Lebensverhältnissen. Klar, als Student liegt man vielleicht eher in einer WG, als Familie dann in einer größeren Wohnung oder einem Haus. Aber dann kommt ja auch wieder die Zeit, in der die Kinder dann gehen und man wieder mehr Flächen zur Verfügung hat, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Und da gibt's nicht nur für diese Situation, aber auch da die Möglichkeiten, ja dann vielleicht wieder zwei Wohnungen aus einer zu machen oder Dachgeschosse auszubauen, die noch gar nicht genutzt sind in Gebäuden, in denen das auch möglich ist.
Das würde Wohnraum schaffen, ohne dass noch mehr Flächen in der Stadt zugebaut werden müssten. Überhaupt sollte man, so Ignolf, schon bei der Planung an den Umbau denken.
Grundrisse so zu gestalten, dass sie flexibler werden, einmal im Neubau, dass man sie flexibler umbauen kann, einfacher umbauen kann, oder aber eben auch im Bestand, so dass man die Flächen einfach günstiger nutzt, in jeder Lebenslage.
Aber auch dann, wenn ein Umbau einfach nicht möglich ist, kann man Wohnraum teilen.
Wohnen für Hilfe, da gibt es Programme, die zum Beispiel Studenten die Möglichkeit geben, irgendwo zu wohnen, wo sie dann im Haushalt mithelfen und dafür dann aber weniger oder keine Miete zahlen müssen oder Rasen mähen oder wie auch immer einkaufen gehen für ältere Leute und sich da dann sozusagen ein bisschen eingliedern und arrangieren. Da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Organisationen auch schon in Köln, die sich um diese Themen kümmern.
Wohnen für Mithilfe, eine Idee. Manche Paare, deren Kinder bereits ausgezogen sind, wollen aber vielleicht nicht jemand anderen direkt in ihrer Wohnung leben lassen. Sie wollen das Haus oder die große Wohnung vielleicht lieber verkaufen. Aber es gibt kaum Unterstützung oder gute Angebote, um ein Haus gegen eine Wohnung tauschen zu können. Wie das funktionieren könnte, welche Hilfe Städte und Gemeinden, aber auch ältere Menschen brauchen, das wird eine Studie des Wuppertal-Instituts untersuchen, an der auch die Stadt Köln teilnimmt.
Klar, das ist natürlich auf jeden Fall auch Thema. Und da muss man gucken mit verschiedenen Wohnraumagenturen, die dann da vielleicht Möglichkeiten finden können, dass man entweder tauscht, dass man also sagt, man findet im gleichen Fädel, im gleichen Viertel Personen, die tatsächlich tauschen möchten. Oder wenn man eben lange in so einem Einfamilienhaus war, was oben und unten hat und man tatsächlich eine Treppe hat, die abgetrennt werden kann, kann man da ja auch einen Umbau sich vorstellen.
Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man Wohnraum optimaler nutzen und vielleicht den verschiedenen Lebensphasen anpassen kann.
Wohnraum optimieren. Markus Schwantner war das. Wie lässt sich Wohnraum besser nutzen? Darüber wollen wir am Montag nochmal ausführlich sprechen. Mit einer Expertin und gerne auch mit Ihnen. Sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Was planen Sie zum Beispiel auch für die Zeit, wenn Sie älter sind? Wollen Sie sich dann kleiner setzen, jemanden in die Wohnung oder ins Haus mit reinnehmen? Oder haben Sie von vornherein ein Wohnmodell gesucht, wo sich der Wohnraum sozusagen dem Bedarf anpasst, zum Beispiel in einer Mehrgenerationen-WG? Erzählen Sie uns Ihre Ideen, wie sich Wohnraum besser, praktischer nutzen lässt, damit nicht ständig und immer mehr Fläche zugebaut wird. Rufen Sie an 0800 5678 554. Der Anrufbeantworter ist ab sofort geschaltet. Oder schreiben Sie an quarks@wdr.de. Hier ist Quarks, die Wissenschaft auf WDR 5. Mich und alles, was daraus gemacht wird, das füllt viele Kühlregale eines durchschnittlichen Supermarktes. Milch ist sowas wie ein Grundnahrungsmittel, scheint es, zumindest in den USA und in Europa. Dabei vertragen längst nicht alle Menschen Milch gut und auch so richtig lange können wir Europäer Milch noch gar nicht vertragen. Das zeigt einmal mehr eine Studie der Universität in Mainz. Die zeigt nämlich, dass erwachsene Nordeuropäer selbst vor 3000 Jahren Milch noch nicht wirklich vertragen haben. Die Forschenden haben sich für ihre Studie, erstaunlich aber wahr, auf dem ältesten bekannten Schlachtfeld Nordeuropas in Mecklenburg-Vorpommern umgesehen. WDR 5 Quarks-Reporter Felix Schledde, Krieg und Milch, das bringe ich als Forschungsfeld erstmal nicht so richtig zusammen. Was haben die Forschenden da gemacht?
Die haben sich da dieses bronzezeitliche Schlachtfeld angeschaut, um genau zu sein, am Fluss Tollense. Das liegt, wie du schon gesagt hast, in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist für Archäologen und auch für Anthropologen deshalb so interessant. Nicht nur, weil es das älteste bekannte Schlachtfeld Nordeuropas ist. Also wir reden hier so ungefähr von der Zeit 1200 vor Christus. Sondern auch, weil es dazu noch ungewöhnlich groß ist für die Zeit. Also mit ungewöhnlich vielen Teilnehmern. Man findet da auf diesem Feld bis zu 1000 Skelette. 300 davon hat man bisher ausgegraben. Und genau deswegen wollte dieses Team aus Genetikern aus Mainz eigentlich was ganz anderes untersuchen, nämlich woher diese ganzen Toten da in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich stammen. Sind die alle von dort? Kommen die von außerhalb? Waren das Invasoren? Und deswegen haben die sich 20 dieser Skelette angeschaut und haben dabei gesehen, okay, grundsätzlich ist da nicht so viel Auffälliges bei. Diese Toten, die haben ungefähr dasselbe Erbgut wie heutige Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern. Das waren also alles Locals sozusagen. Aber eine Sache, die war dann doch sehr auffällig und anders als heute, und zwar, dass nur 13% dieser Toten anscheinend schon laktosetolerant waren, also Milch vertragen konnten.
Wie lässt sich denn sowas rausfinden?
Das bestimmt man am besten anhand der Mutation eines bestimmten Gens, beziehungsweise an der Mutation einer Schaltstelle, die dieses Gen aktiviert. Dafür müssen wir einen kurzen Schritt zurückgehen. Eigentlich vertragen Säugetiere nach dem Säuglingsstadium keine Milch mehr. Also auch das bei uns Menschen wäre das eigentlich der Fall. Damit wir Milch vertragen, müssen wir in der Lage sein, Laktose zu spalten, also Milchzucker. Und das macht in unserem Körper ein spezielles Enzym. Das heißt Laktat, und das produzieren Säugetiere eben eigentlich nur als Säuglinge. Bei manchen Menschen ist der genetische Schalter, der diese Produktion reguliert, aber irgendwann so mutiert, dass wir auch als Erwachsene das Laktatenzym produzieren. Und dieses mutierte Gen, das lässt sich im Erbgut, das die Forschenden da aus den Knochen gewonnen haben, eben nur in 13% der Fälle erkennen.
Wie viele Menschen tragen das denn heute?
Heute sind das so circa 90% der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Also wesentlich mehr, als das jetzt bei ihren genetischen Vorfahren der Fall ist. Die Zahl, die gilt auch so ungefähr für den Rest von Deutschland und ungefähr auch für den Rest von Europa, wobei man sagen muss, dass die Laktosetoleranz von Süden nach Norden hin schon noch zunimmt.
Aber ich meine, dass wir nicht von Anfang an als Menschen hier in Europa Milch gut trinken konnten, das weiß man ja schon was länger.
Ja.
Was hat die Forschenden hier so überrascht?
Also das Überraschende ist eigentlich, wie lange wir anscheinend noch laktoseintolerant waren. Der Mensch, der hält sich domestizierte Tiere, also auch Kühe, ja so seit circa 8000 vor Christus. Und das heißt, zum Zeitpunkt dieser Schlacht war das eigentlich schon seit 7000 Jahren der Fall. Und trotzdem hatte bis dahin eben nur eine Minderheit dieses mutierte Gen. Im frühen Mittelalter, also so um 500 nach Christus, hatten es dann aber schon so um die 60% dieser Mutation. Heißt, also irgendwo zwischen 1000 vor Christus und 500 nach Christus muss diese Laktosetoleranz also in einem vergleichsweise kleinen Zeitraum explodiert sein.
Warum so plötzlich dann?
Ja, das ist eine gute Frage, und das ist auch die Frage, auf die die Genetiker bisher noch keine endgültige Antwort haben. Also eine Zuwanderung von anderen Bevölkerungsgruppen schließen sie aus, denn ansonsten ist das genetische Material der Toten ja fast identisch mit den heutigen Bewohnern von Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt vermuten sie eben, dass diese Mutation erst ab 1000 vor Christus so wirklich einen Vorteil gebracht hat. Zumindest einen so großen Vorteil, dass Menschen mit dieser Mutation mehr Nachkommen gekriegt haben und die sich dadurch stärker verbreitet hat.
Du sagst Vorteile. Gibt es denn überhaupt einen Vorteil durch das Milchtrinken? Viele glauben ja, Milch macht starke Knochen.
Ja, die stärkeren Knochen sind es wahrscheinlich nicht. Das klingt mehr nach so einer Legende auch teilweise der Milchindustrie. Aber die Forschenden, die vermuten tatsächlich, dass mit diesen wachsenden Städten ungefähr in diesem Zeitraum eben das Wasser auch immer dreckiger geworden ist und die Leute deswegen vermehrt zu Milch gegriffen haben als Getränk. Man kennt das ja zum Beispiel auch von Alkohol, dass der damals mehr getrunken wurde als Wasser. Und wenn man Milch jetzt besser verträgt, dann hat man natürlich einen Vorteil und setzt vielleicht mehr Nachkommen mit derselben Mutation in die Welt. Aber das sind jetzt an diesem Punkt alles Spekulationen.
Aber spannende Spekulationen.
Auf jeden Fall.
Erwachsene Europäer vertragen Milch seit gerade mal knapp 3000 Jahren, obwohl wir Kühe schon sehr viel länger halten. Das hat jetzt ein Forschungsteam der Uni Mainz herausgefunden, mithilfe der Knochen von die gefunden worden sind auf Nordeuropas ältestem bekannten Schlachtfeld. Die Details hatte wieder 5 Quarks-Reporter Felix Schlede. Felix, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Armin Laschet, wir machen den Sprung in die Jetztzeit, hat sich den Fragen der Düsseldorfer Landespresse gestellt, eine erste Bilanz seiner Corona-Politik gezogen. Die letzte große Pressekonferenz vor der Kommunalwahl am übernächsten Sonntag. Ein Thema im Westblick mit Edda Dammmüller. Und das war wieder 5 Quarks, Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide. Wir kommen wieder heute Nacht um 0.05 Uhr in der Wiederholung oder wann immer Sie mögen als Podcast auf wdr5.de. Ihnen einen schönen Abend, ein entspanntes Wochenende. Wir hören uns. Tschüss, machen Sie gut.
WDR 5.